Also, wir haben den Zusammenhang gesehen zwischen Pfingsten, Shavuot und dem Buch Rut, das eben in vielen Synagogen an Pfingsten gelesen wird. Und nun, Rut weist ja bildlich prophetisch auf die Gemeinde hin. Die Gemeinde war ein Geheimnis im Alten Testament, war nicht geoffenbart, wie Epheser 3 das sagt. Von Ewigkeit her war dieser Ratschluss in Gott verborgen und erst im Neuen Testament geoffenbart. So sagt es ausdrücklich Epheser 3. Aber im Alten Testament hat Gott viele Bilder auf die Gemeinde hingegeben. Das, was für ihn so kostbar war, für sein Herz von Ewigkeit her, das hat er trotzdem in Bildern niederlegen lassen. Und eines der vielen Bilder ist Ruth, die aus den Heidenvölkern kam und unter den Segen Gottes kam. Und damit wird eben hingewiesen auf die Gemeinde, die ja der größte Teil, der mit Abstand größte Teil ausmacht in der Gemeinde, die in den vergangenen 2000 Jahren gesammelt worden ist aus Israel, der Überrest, der umkehrte und den Messias Jesus im Glauben annahm, und eben all den Heiden aus der ganzen Welt, aus allen fünf Kontinenten, die in Millionenzahl durch die 2000 Jahre hindurch zum Glauben kamen. Und die werden dargestellt durch diese Rut. Also so ist der Glaubensgehorsam und die Glaubensenergie von Rut erst recht ein ganz direktes Vorbild für die Gemeinde, für uns, wenn wir eben sehen, dass da ein ganz direkter Zusammenhang mit Pfingsten und mit der Gemeinde besteht. Und jetzt muss ich noch ein bisschen weiter ausführen. Wir haben gesehen, dieses Erstlingsopfer, diese Erstlingsgabe an Pfingsten wurde dargebracht, gemäß 3. Mose 23, in Form von zwei Broten. Und die waren gesäuert. Das waren also im Prinzip Speisopfer. Aber in 3. Mose 2 wird ja ausdrücklich gesagt, bei den Speisopfern darf nie irgendwelcher Sauerteig dabei sein. Denn der Sauerteig ist in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, in allen Stellen immer negativ, ein Bild der Sünde, das ansteckt und sich ausbreitet. Aber darin sollte Sauerteig sein. Und 3. Mose 2 sagt, wenn wir es kurz aufschlagen, nachdem erklärt wird, die Speisopfer, die übrigens ein Bild des Herrn Jesus sind, von seinem vollkommenen Leben, die dürfen gar kein Sauerteig enthalten. Das steht in Vers 11. Alles Speisopfer, das ihr dem Herrn darbringt, soll nicht aus Gesäuertem gemacht werden. Denn aller Sauerteig und aller Honig, davon sollt ihr kein Feueropfer dem Herrn räuchern. Was die Opfergabe der Erstlinge betrifft, so sollt ihr sie dem Herrn darbringen, aber auf den Altar sollen sie nicht kommen zum lieblichen Geruch. Und alle Opfergaben, deine Speisopfer, sollst du mit Salz salzen. Also die durften nicht auf den Altar gebracht werden. Warum nicht? Weil diese Erstlingsbrote nicht ein Bild des Herrn Jesus waren, sondern von der Gemeinde, die eben besteht aus Sündern. So wie Ruth eine Sünderin war, ja, aber zum Glauben kam und unter den Segen Gottes gelangte. So ist dieser Sauerteig in diesen Broten da, aber ganz wichtig, wenn die Brote eben gebacken wurden, wurde der Sauerteig inaktiviert, gestoppt. Der Sauerteig breitet sich aus, solange eben das nicht gebacken ist, aber mit dem Backen wird das gestoppt. Und so ist durch das Werk des Herrn Jesus ist eben die Macht der Sünde, wie Römer 6 sagt, gebrochen worden. Ihr seid nicht mehr der Sünde Sklaven, aber wir haben die Sünde in uns. Und so ist der Sauerteig in diesen Broten. Und wenn wir noch weiter daran denken, was das bedeutet, dann noch 1. Korinther 11. Da heißt es in Verbindung mit dem Abendmahl, und wir müssen ja daran denken, als der Herr das Abendmahl eingesetzt hatte, da nahm er die Brote des Passas. Und das waren ungesäuerte Brote, Matzen. Die Matzen nahm er und sagte, dies ist mein Leib. Und das drückt eben aus, er ist vollkommen und ohne Sünde. Darum konnte er für uns sterben. Aber jetzt lesen wir in 1. Korinther 10, nicht 11, 10, da geht es um den Tisch des Herrn, ab Vers 14. Und wir lesen in Vers 16, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Das Brot, das wir brechen, drückt aus, dass wir Gemeinschaft, Anteil haben an dem vollkommenen Opfer des Leibes Jesu Christi, durch das wir gemäß Hebräer 11 geheiligt sind. Aber jetzt wird hier hinzugefügt, denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Das will übrigens nicht bedeuten, dass das Brot des Abendmahls ein Bild des Leibes Christi ist, im Sinn von der Gemeinde. Aber diese beiden Gedanken werden hier zusammengefügt. Das Brot des Abendmahls ist ein Bild des Herrn Jesus. Aber wir, die wir daran teilnehmen, bilden übrigens zusammen auch ein Brot, aber ein gesäuertes Brot, nämlich das Brot der Erstlinge. Und das wird so ausgedrückt, denn ein Brot, ein Leib, nämlich der Leib Christi, sind wir, die vielen, all die vielen Gläubigen, die zur Gemeinde gehören. Denn wir nehmen alle teil an dem einen Brot, an dem Brot von dem Abendmahl. Das sind also zwei unterschiedliche Brote, die aber hier in Verbindung miteinander gebracht werden. Und dann noch eine ganz verblüffende Stelle, die man vielleicht überlesen hat. Römer 15, da beschreibt der Apostel Paulus seinen missionarischen Dienst unter den Völkern. Und er sagt in Vers 16, ich lese des Zusammenhangs ab Vers 15, des Zusammenhangs wegen, ich habe aber zum Teil euch freimütiger geschrieben, Brüder, um euch zu erinnern, wegen der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, um ein Diener Christi Jesu zu sein, für die Nationen, priesterlich dienend an dem Evangelium Gottes, auf das das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also etwas zum Rühmen. Er nennt den Evangelisationsdienst einen priesterlichen Dienst. Das ist erstaunlich. Wir denken, Priesterdienst richtet sich an Gott. Aber hier spricht er von einem priesterlichen Dienst im Blick auf die Heidenvölker. Ja, natürlich. In 1. Petrus 2 wird eben gesagt, wir sind ein heiliges Priestertum, um Gott darzubringen, geistliche Schlachtopfer in der Anbetung. Und das ist quasi die vertikale Beziehung. Aber in dem gleichen Kapitel spricht er danach darüber, wir sind ein königliches Priestertum, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das heißt, das königliche Priestertum, das richtet sich nach außen. Und der Apostel Paulus sagt hier gewissermaßen, wenn ich evangelisiere den Heiden und Menschen kommen zum Glauben, die bringe ich als eine Opfergabe dar. Und zwar als ein Erstlingsopfer, das Pfingstopfer, das gesäuert war, das zwar nicht auf den Altar kommen sollte, aber sollte Gott dargebracht werden im Tempel. Und also jeder, der zum Glauben kommt, wird gewissermaßen wie eine Opfergabe Gott dargebracht. Und das drückt er hier so aus. Priesterlich an dem Evangelium Gottes dienend, auf das das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Das ist ein direkter Bezug also zu Pfingsten, zum Buch Ruth, zu all diesen Einzelheiten, die wir da gesehen haben in 3. Mose 23, 3. Mose 2. Ja, dann gehen wir weiter und wollen uns noch mit 3 weiteren Frauen als Trilogie beschäftigen im Buch Ruth. Wir haben hier Orpa, Ruth und Noomi unter den Hauptpersonen, die die Geschichte des Buches Ruth ausmachen. Orpa, die Weltliche, deren Herz an den Götzen dieser Welt hängt. Dann sehen wir, wie Orpa bereit war, wieder zurückzukehren zu ihrem Land und ihren Götzen. In 2. Timotheus 4, Vers 10 spricht der Apostel Paulus aus der Todeszelle in Rom mit traurigem Herzen über einen Mitarbeiter in seiner Missionsarbeit, der sich von ihm abgewandt hatte. Und da heißt es einfach von Demas in Vers 9, ist das richtig? Ich habe keine Versanzahl. 10, ich habe keine Verszahlen mehr. Befleißige dich bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Ein Mitarbeiter weg in die Welt. Die Welt liebgewonnen. Schrecklich. Und dann in den weiteren Versen sagt er den Gegensatz. Er hat den Lauf vollendet, auf ihn wartet der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den nicht nur er bekommt, sagt Paulus, sondern auch alle, die seine Erscheinung liebhaben. Alle, die den Herrn Jesus lieben und sich freuen über seine kommende Erscheinung in Macht und Herrlichkeit, wie sie an vielen Stellen im Wort Gottes beschrieben sind, wer sich daran freuen kann, der gehört zur gleichen Klasse wie der Apostel Paulus. Auf die wartet der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Aber sehen wir einen Gegensatz. Demas hat den Zeitlauf, den Zeitgeist heißt das, liebgewonnen. Und dann wird von solchen gesprochen, die wie der Apostel Paulus die Erscheinung des Herrn Jesus lieben. Orpa wie Demas. Dann haben wir im Kontrast dazu ihre Schwester Ruth. Die Treue. Die bereit ist, alles daran zu geben, um mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft zu haben. Also ihre Schwägerin, Schwiegerschwester. Und da lesen wir aus Markus 10, um das noch deutlicher biblisch zu untermauern. Vers 29. Jesus antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinet und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfange, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgung. Und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Und da sehen wir, diese Ruth war bereit, ihr Volk, ihre Heimat der Götzen aufzugeben und zu gehen. Sie wurde so reich belohnt. Und dann noch 2. Korinther 5, Vers 15. Nachdem gesagt ist in Vers 14, dass die Liebe des Christus uns drängt, sagt Vers 15 als Konsequenz. Und er ist für alle gestorben. Auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Das ist das wahre Christenleben, nicht mehr für sich selber leben. Und das sehen wir so wunderbar verwirklicht in dem Leben dieser alttestamentlichen Frau Ruth. Und dann noch eine dritte Frau, Noomi. Eine Frau aus dem Volk Gottes, die von dem Weg abkam, aber durch viel Leiden hindurch wiederhergestellt wurde. In Kapitel 1 werden wir sie sehen als diese verbitterte Frau, die behauptet, der Allmächtige habe es ihr bitter gemacht. Und dann in Kapitel 4 sehen wir, wie die unverdiente Freundlichkeit Gottes diese Frau aus der Bitterkeit herausgeholt und wieder richtig glücklich gemacht hat. Aber ich habe mir überlegt, wie kann man das illustrieren? Und ich denke, mit diesem schmalen Pfad, der den Weg von Ruth hier symbolisiert, kann man das gut zeigen. Und Orpa und Noomi, das sind die, die sich für einen Absturzweg entschieden hatten. Ja, und so können wir sagen, Ruth war eben die ganz andere Moabitin. Ruth entsprang einem Volk, das durch Lots Blutschande mit einer seiner Töchter entstanden war. Wir sehen in 1. Mose 19, 37, das Volk der Moabiter stammt von diesem Sohn von Lot und einer seiner Töchter ab. Also durch Perversion entstanden. Und dieses moabitische Volk hatte Israel zu Götzendienst verbunden mit Hurerei verleitet. Wenn wir denken, am Ende der Wüstenwanderung diese Sache mit Baal Peor in 4. Mose 25, 1 und folgende. Da wurden die Israeliten eingeladen zu einem Opferfest. Und dieses Opferfest war verbunden mit Prostitution, religiös bemäntelt. Und das wurde eben so gemacht, weil Bileam nicht in der Lage war, das Volk Israel zu verfluchen. Ein Volk, das Gott errettet hat, erlöst hat aus Ägypten, das wird Gott nicht verfluchen. Es war unmöglich. Und dann hat dieser böse Bileam den Rat gegeben, ich kann Israel nicht verfluchen. Israel steht unter dem Segen Gottes. Aber wenn man Israel verführen könnte zu schwerer Sünde, dann wird das Gericht Gottes über sie kommen. Und das ist der Grundsatz im Neuen Testament. Solche, die wiedergeboren sind, die wird Gott nicht wieder verfluchen. Aber wenn der Teufel sie zu schwerer Sünde verführen kann, dann kommen sie automatisch unter die schwere Zucht Gottes. Und so war das mit Israel. Aber wer hat das fertiggebracht, sie so zu verführen? Das war Moab. Die Töchter von Moab. Und Ruth war auch eine Tochter von Moab. Aber welch ein Gegensatz. Sie brach mit dem Götzendienst und wurde ein Vorbild für Reinheit. Wir werden das noch sehen. Wir haben bereits gelesen, wo Boas sagt, du bist den Jünglingen nicht nachgegangen. Weder Reichen noch Armen. Und alle wissen hier in Bethlehem, dass du eine tüchtige Frau bist. Und er braucht genau diesen Ausdruck aus Sprüche 31, Vers 10. Eine tüchtige Frau. Nach Gottes Gedanken. Sie brach mit dem Götzendienst und wurde ein Vorbild für Reinheit auf dem Gebiet der Liebe und Sexualität. Also dieser Kontrast wird eben umso deutlich, wenn man sieht, wie schrecklich Moab mit Unmoral verbunden war. In der Entstehungsgeschichte und in der späteren Geschichte des Volkes. Die Moabiter waren aufgrund ihrer Feindschaft gegen das auserwählte Volk bis zur 10. Generation aus der Versammlung des Herrn ausgeschlossen. So steht es in 5. Mose 23, 3 bis 6. Kein Moabiter bis in die 10. Generation soll je in die Tempelversammlung aufgenommen werden. Und da sehen wir Ruth. Sie kam aus diesem Volk, das Israel hasste. Sie liebte das auserwählte Volk Gottes. Und dazu Ruth 1, Vers 16. Wo sie zu ihrer Schwiegermutter sagt, dränge nicht in mich, dich zu verlassen, um hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen. Und wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und weiter müssen wir festhalten, wie schon erläutert, Ruth wurde, obwohl sie eine moabitische Heidin war, also nicht irgendeine Heidin, sondern eine moabitische Heidin, Stammmutter des Messias. Und in Matthäus 1, Vers 5, das haben wir ja noch nicht aufgeschlagen gestern, obwohl wir von diesem Geschlechtsregister gesprochen haben, da heißt es, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Isai, Isai aber zeugte David, den König. Und da sehen wir, Ruth wird im Geschlechtsregister des Herrn Jesus, des Königs von Israel, namentlich erwähnt. In den Geschlechtsregistern der Bibel wurde ja normalerweise wurden nur Männernamen aufgeführt. Und wenn Frauennamen eingeführt werden, dann muss es eine ganz besondere Bedeutung haben. Die Abstammungslinie wurde in Israel über die Väterlinie dokumentiert. Aber in diesem Geschlechtsregister finden wir vier Frauen. Und da muss man sich fragen, was hat das zu bedeuten? Die erste Frau, die erwähnt wird, ist Tamar in Vers 3. Juda aber zeugte Peretz und Serach von der Tamar. Und das erinnert uns an diese scheußliche Levirats-Verbindung durch Unzucht. Und dann in Vers 5 heißt es, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Die Hure Rahab, diese kananitische Hure, wird ja in Josua 2, weil sie zum Glauben kam und eine Umkehr erlebte, aufgenommen in Israel. Und die hat schließlich einen Mann aus dem Stamm Juda geheiratet und wurde dadurch Stammmutter des Messias. Eine Kananiterin, das Volk, das unter dem Fluch stand, es sollte vertrieben werden, also nicht getötet werden, vertrieben werden aus dem Land. Und wenn sie nicht gehen würden, dann sollten sie bekämpft werden, bekriegt werden. Und die meisten gingen eben nicht weg, als Israel kam, und da kam es zum Krieg. Aber nicht einfach automatisch wurde man vernichtet durch Israel, sondern Rahab erlebte eine Umkehr und die überwältigende Gnade Gottes. Sie wurde ins Volk Gottes aufgenommen und kam zum Glauben an den Gott Israels. Und sie hat ja gehört, was Gott in Ägypten mit Israel getan hatte. Und das hat sie überzeugt, das ist der wahre Gott. Und darum hat sie die Kundschafter aufgenommen. Wir sehen in Josua 2 den Glauben dieser Frau. Und dann durfte sie mit einem solch schrecklichen Vorleben heiraten. Einen Mann aus dem Stamm Juda. Und nicht irgendeinen, sondern der die Linie weiterführen sollte bis auf den Erlöser. Und dann wird eben Ruth erwähnt als dritte Frau. In Vers 5 am Schluss. Und auch da sehen wir die Gnade Gottes. Eine Moabiterin. Aufgenommen im Volk Gottes, wird Stammmutter des Erlösers. Und schließlich Vers 6. David aber zeugte Salomo, von der die Urias Frau gewesen war. Und das erinnert uns an diesen schrecklichen Fall von David. Er wurde zum Mörder an Uriah, dem Hethiter. Und das alles, weil er sich vergriffen hatte an dessen Frau Bathseba. Und aus dieser Linie, David erlebte eine völlige Umkehr. Aber das war nicht eine billige Buße. Das war ein Zerbruch, wie das im Psalm 51 dokumentiert wird, wo er seine ganze Verdorbenheit von Mutterleib an aufdeckt und zerbrochen Buße tut. Und so spricht das von Gnade. Aus dieser Verbindung kam Salomo und wurde die Königslinie weiter fortgesetzt. Also vier Frauen werden da erwähnt und da kommt die Gnade Gottes leuchtend heraus. Aber wir müssen noch betonen, drei dieser Frauen waren Frauen, die wirklich im Bösen und in der Unzucht sich schuldig gemacht hatten, aber Vergebung erlangten. Und Ruth ist gerade der Kontrast, eine Frau, die auf diesem Gebiet eine solche Reinheit bewies, aber sie hatte kein Anrecht auf das Volk Israel. Und dennoch wurde sie als Moabitin aufgenommen und wurde Stammmutter des Erlösers. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber man sagt doch immer, Jude ist der, der nachweisen kann, dass seine Mutter Jüdin ist, nicht der Vater. Also wenn man nachweisen kann, die Mutter ist ganz eindeutig jüdisch, dann kriegt man in Israel grundsätzlich einen Pass und wird Bürger. Das funktioniert auch Großmutter. Auch gut. Aber Großvater, das geht auch, aber man müsste im Prinzip beweisen können, dass man das Judentum praktiziert. Und beim Vater auch. Aber nach der Bibel ist ja die Jüdischkeit, das sagt man also, das ist ein komisches Wort, die Jüdischkeit wird ganz speziell abhängig gemacht von der Vaterlinie. Warum das denn so? Das war eben, solange man die Geschlechtsregister hatte. Aber im Jahr 70 wurde das Zentralarchiv der Geschlechtsregister, wo jeder nachweisen konnte, aus welchem Stamm er war, und es gab damals alle 12 Stämme im Land, da wurde das dokumentiert. Aber dieses Archiv wurde im Jahr 70 im Krieg der Römer gegen Jerusalem verbrannt. Und danach war es plötzlich für viele schwierig zu beweisen, wie ihre Abstammungslinie aussieht. Und dann hat man festgelegt, wer beweisen kann, dass die Mutter jüdisch ist, da haben wir einen besseren Beweis, dass er Jude ist. Weil die kann sagen, jawohl, das war mein Baby, das habe ich geboren. Aber beim Vater ist der Nachweis nicht so eindeutig und klar zu erbringen. Und darum hat das gewechselt. Also das hat einen ganz praktischen Grund. Und natürlich kommt dazu, dass man auch davon ausgeht, dass die Mutter die Kinder mehr prägt als der Vater. Ja, das ist auch ein Grund, warum in den Königsgeschichten, in Könige und Chroniker, immer wieder gesagt wird, der Name seiner Mutter war, der Name seiner Mutter war. Ja, die Mütter hatten Einfluss darauf, ob es mit dem Königreich Juda gut ging oder schlecht ging. Denn die haben ganz Wesentliches in die Kinder hineingelegt. Und zwar Töchter und Söhne werden durch die Mütter ganz besonders geprägt in ihren Überzeugungen und in ihrer Moral, in ihrer Art zu empfinden. Also für mich ist es klar, warum habe ich klassische Musik so geliebt? Weil meine Mutter mir gesagt hat, was schön ist. Ich habe dir das geglaubt. Nein, das ist ein bisschen vereinfacht erklärt, ja. Aber die Mütter prägen eben auch das, was man schön findet und was man als lieblich und als tief und würdig empfindet. Ja, das war ein bisschen Exkurs, aber das ist auch wichtig. Und dann kommen wir zu dem großen Thema Erlösung im Buch Ruth. Wir haben ja den Titel gesetzt, Erlösung führt zur Ruhe. Und es ist so, in diesem Buch geht es um das Thema des Lösers, des Blutverwandten. Und das Wort Goel, das heißt Löser oder Erlöser, und das Tätigkeitswort lösen oder erlösen, Gaal, sieht man, Gaal kommt von Goel. Goel ist eigentlich das Partizip, der Lösende, der Erlösende. Da macht man OE drin. Und wenn es ein Verb ist, macht man AA. Gaal, ja? Goel Gaal. Und ich habe hier alle Stellen aufgeführt, wo das vorkommt im Buch Rut. Und da, wo ein Wort eben zweimal vorkommt im Vers, habe ich dann geschrieben 12, 12 zum Beispiel. 3, 12, 12. Oder das Verb Rut 3, 13, 13, 13, 13. Ja? Viermal. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ja? Also vier, fünfmal. Insgesamt 20 Mal. Also diese vier Kapitel sind durch diese Begriffe förmlich geprägt. Und jetzt werde ich aber noch nicht genau erklären, was das alles beinhaltet. Das wollen wir im Verlauf des Buches Rut anschauen. Aber dieser Begriff Goel, Löser oder Erlöser, das ist ein wichtiger Begriff im Gesetz. Im Zusammenhang mit Erbschaft und Verwandtschaftspflicht. Der Goel, das ist der nächste Blutsverwandte von einer Person. Und er hatte ganz besondere Pflichten. Und wir wollen einfach mal schon festhalten, vier Aspekte. Der Freikauf des Eigentums eines verarmten Verwandten. Nach 3. Mose 25, 25 war die Pflicht des nächsten Verwandten. Also konkret, Gott hatte ja, nachdem Josua mit dem Volk Israel das Land der Verheißung erobert hatte, das Land verteilt unter den Familien und allen Familien der 12 Stämme. Jede Familie sollte Grundeigentum bekommen. Da sieht man übrigens, dass die Bibel gegen Kommunismus ist. Gott will Privateigentum. Die Kommunisten haben gelehrt, Eigentum ist Diebstahl. Und das ist genau falsch. Das ist ein Angriff auf das Wort Gottes. Gott will Privateigentum und er schützt Privateigentum. Denn das Gebot in den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen, ist ein Schutz von Privateigentum. Und so hat jede Familie Land bekommen, Grundbesitz. Aber es konnte sein, im Verlauf der Familiengeschichten, da gab es vielleicht Feuerbrunst, der Bauernhof brannte nieder oder schwere Krankheit. Not kam über eine Familie und sie sahen sich gezwungen, ihr Land zu verkaufen. Und dann hatten sie nichts mehr. Aber der nächste Verwandte hatte die Pflicht, in einem solchen Fall zu helfen und das verkaufte Land wieder zurückzukaufen, um es der verarmten Familie zurückzugeben. Und so wurde er zum Erlöser, nicht wahr, für diese verarmte Familie. In dem Zusammenhang noch ein Hinweis. Es war dann auch so geregelt in 3. Mose 25, also im gleichen Kapitel, wo ich da einen Vers erwähnt habe. Wenn eine Familie verarmte und das Land musste verkauft werden, dann war das natürlich möglich für andere, ihren Besitz zu vergrößern. Die hatten schon ihr Grundeigentum und kauften da noch ein Land dazu und vielleicht verarmte dort noch einer und dort noch fünf andere und dann konnten die schon immer mehr Großgrundbesitzer werden. Aber 3. Mose 25 sagt, man muss 7 mal 7 Jahre zählen und dann im 50. Jahr ist das Jubeljahr. An Yom Kippur, an dem großen Versöhnungstag, mussten die Posaunen geblasen werden, die kündigten an, jetzt ist das Jahr der Freiheit, das Jahr der Gnade. Und zwar mussten all die, die Großgrundbesitzer geworden waren oder etwas größere Besitzer, die mussten gekauftes Land wieder an die verarmten Familien gratis zurückgeben. Und dadurch wurde verhindert, dass eben geizige und gierige Leute, die sich immer mehr bereicherten und zu übergroßen Besitzern wurden, dass die eben nicht beliebig weitergehen konnten. Also sehen wir, das Wort Gottes steht über dem Kommunismus, aber auch über dem bösen Kapitalismus, der meint, mit Ellbogen alles an sich zu reißen und andere einfach zu zertreten. Das geht nicht. Und damit hat Gott im Gesetz für Israel, für das irdische Volk, verhindert, dass je ein Proletariat entstehen könnte. Nicht wahr? Das Proletariat, das sind die verarmten Massen, die nichts haben. Das waren dann für Marx die Revolutionäre, die man aufhetzen muss in der Straße, um gegen die Fabrikbesitzer, gegen die Kapitalisten aufzustehen und sie zu stürzen. Ja, um eine neue kommunistische Gesellschaft schließlich aufzubauen. Aber dieses Proletariat konnte gar nicht entstehen, weil Gott dafür gesorgt hatte, dass immer wieder die Grundbesitzer das Aufgekaufte zurückgeben mussten. Und natürlich ein Nebeneffekt war, der Bodenpreis sank, je näher das 50. Jahr kam. Klar. Aber eben das mal im Zusammenhang mit dem Erlöser, der eben Grundbesitz zurückkauft. Und dann habe ich bereits Stellen hingefügt aus Jesaja 41, Vers 9 und 14. Dort wird Gott genannt, Erlöser. Und zwar wird das Wort gebraucht, Goel. Gott nennt sich so. Und dort geht es darum, dass Gott seinem Volk, das verarmt, zerstreut wird unter die Völker, das Land zurückgeben wird. Und wir haben noch viel mehr Stellen da hinzugefügt, dann Jesaja 44, Jesaja 49, Jesaja 54. Da findet man den Zusammenhang mit dem Thema vom Buch Ruth, eben der Erlöser, der sich darum kümmert, dass der verlorene Besitz wieder zurückkommt und solche, die in Not und Elend gerieten, befreit werden daraus. Zweitens, Freikauf eines verarmten Verwandten. 3. Mose 25, 47 bis 49. Es war in Israel auch möglich, wenn jemand völlig verarmte, das Land verkaufen musste und jetzt braucht er immer noch, um leben zu können. Da konnte er sich jemand verkaufen als Knecht oder als Sklave. Und damit musste er einfach arbeiten, bekam Kost und Logis, also war nicht rechtlos, aber ganz schwierige Situation. Und der nächste Verwandte sollte der Erlöser sein, der einen solchen, der in dieses schlimme Abhängigkeitsverhältnis hineingeriet, wieder freikauft, als Person. Und da habe ich hinzugefügt, Jesaja 43, 14, 48 und dann weiter aus Kapitel 49, Jeremia 50, und da wird Gott eben auch wieder Erlöser genannt, mit dem gleichen Wort. Und da geht es darum, dass Gott eben sein Volk freikauft. Die Personen, der Besitz und dann die Person selber auch. Da besteht also ein sehr direkter Zusammenhang zu 3. Mose 25, 47 bis 49. Und drittens, Rache am Mörder eines Verwandten. 4. Mose 35, Vers 19. Da geht es um Folgendes: Wenn ein Israelit ermordet wurde, und zwar nicht wegen eines Unfalls, ja, da gingen zwei in den Wald und beim Holzhacken, Bäume umhauen, geht das Eisen am Holz weg und knallt an den Kopf des anderen und er stirbt. Das war kein Mord, das ist Totschlag. Und da hat Gott in 4. Mose 35 eine Sicherheit eingerichtet, sechs im ganzen Land verteilte Freistädte. In einem solchen Notfall musste der Totschläger so schnell wie möglich in eine der am nächsten zu erreichenden Freistädte eilen und die mussten ihn aufnehmen und schützen vor dem Goel, vor dem Rächer, der sagt, nein, das war Hass, der hat ihn umbringen wollen. Nein, wir geben den nicht raus. Zuerst wird er vor Gericht gestellt werden, die Sache wird geklärt werden. Und so fand er Zuflucht und Sicherheit in einer der Zufluchtsstädte. Aber 4. Mose 35, Vers 19 sagt, wenn einer wirklich gemordet hatte, dann muss er auch sterben. Und der die Todesstrafe ausüben sollte, das ist der Goel, der nächste Verwandte. Und jetzt habe ich hier auch Stellen hinzugefügt, Jesaja 43, 14, 48, 17, 20 und dann aus Kapitel 49 verschiedene Verse. Was sage ich? Dritten, Sie haben mich vertan. Jesaja 41, 14, 47, 4, 49, 46 und 59, 16 bis 20. Und da geht es um Gott, der auch wieder Erlöser genannt wird. Und Recht, was dem Volk Israel angetan worden ist. Er wird zum Bluträcher, der Gerechtigkeit schafft für Mord an Israel. Und viertens, Heirat der Witwe eines kinderlos verstorbenen Verwandten, um seine Erblinie zu erhalten. Das ist ein Gesetz in 5. Mose 25,5. Das heißt, der nächste Verwandte hatte die Pflicht, in einem solchen Fall die Witwe zu heiraten, um diese unterbrochene Abstammungslinie in Israel weiterzuführen. Und auch dieser wird genannt Erlöser, Goel. Und das spielt ja nun die ganz grundlegende Rolle im Buch Ruth. Denn Boas heiratet Ruth, um eben dem verstorbenen Ehemann, der ein Israelit war, seine Nachkommenschaft und Linie weiterführen zu lassen. Und da verweise ich auf Jesaja 54, 1 bis 8, wo Gott als dieser Erlöser Israels vorgestellt wird, der Israel, diese verlassene Frau, wieder aufnimmt und heiratet. Also da sehen wir einen ganz direkten Bezug zum Buch Ruth. Boas wird dadurch zum Bild des Herrn Jesus, der diese Braut Ruth heiratet. Und der Herr Jesus, der Israel wieder annimmt als seine Frau. Man nennt das Typologie. Komisches Wort, nicht wahr? Das heißt einfach die Lehre der Bilder im Alten Testament, die eine prophetische Bedeutung haben. Typos heißt Bild auf Griechisch. Typologie ist also die Lehre von all diesen vielen Vorbildern, die es gibt im Alten Testament mit prophetischer Bedeutung. Und in dem Zusammenhang können wir sagen, der nächste Verwandte, der nicht lösen konnte, das war nämlich, wie wir noch sehen werden, ein Problem, Boas wäre bereit gewesen, Ruth zu heiraten. Doch musste er sagen, es gibt einer, der ist noch näher verwandt. Und dann wäre es eigentlich seine Pflicht, Ruth eben zu erlösen. Und dieser Mann wird dann gefragt, wie ist das? Und er sagt, ich kann das nicht. Da gab es einen handfesten Hinderungsgrund. Der nächste Verwandte konnte nicht lösen und dann hat Boas das übernommen. Und so können wir sagen, der nächste Verwandte, der nicht lösen konnte, Ruth 3, Vers 12 und 4, Vers 6, versinnbildlicht das Gesetz, das weder retten noch Leben spenden konnte. Das Gesetz war ja von Gott gegeben, wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Also wer das Gesetz einhält, einwandfrei, dem war ewiges Leben verheißen. Aber keiner konnte es. Warum? Nicht, weil das Gesetz schlecht war, sondern weil die menschliche Natur böse und verdorben ist. Das Material taugte zu nichts. Nicht wahr? Was hätte Michelangelo gesagt, wenn man ihm einen Sandhaufen gegeben hätte und gesagt, mach daraus eine wunderbare Statue? Ich könnte das schon, aber gebt mir einen richtigen Granit. Aber nicht dieses minderwertige Material. Ein Sandhaufen. Und so ist es auch. Das Gesetz ist gut und gerecht, aber das Material taugte nichts. Und darum konnte das Gesetz uns eben nicht erlösen und ewiges Leben geben. Wie das Apostelgeschichte 13, 39, Römer 8, Vers 3 und Hebräer 7, Vers 19 ganz klar sagt. Boas aber weist auf Jesus Christus hin, der unser nächster Verwandter wurde, indem er Fleisch und Blut annahm, um uns zu erlösen. Jetzt lesen wir Hebräer 2, Vers 14. Das ist so grandios beschrieben dort, wie der Herr Jesus die Erlösung zustande gebracht hat. Hebräer 2, Vers 14. Da geht es um die Erlösten, die Gläubigen, die werden hier genannt die Kinder. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, also die Gläubigen, das sind richtige Menschen aus Fleisch und Blut. Weil nun die Kinder Fleisches, Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, der Herr Jesus, in gleicher Weise daran teilgenommen. Also er wurde ein richtiger Mensch mit richtigem Fleisch und Blut. Ohne Sünde, aber mit richtigem Fleisch und Blut. Und kam in die Geschlechterlinie der Menschheit hinein. Als wirklicher Same Davids. Also er wurde Mensch, hat daran teilgenommen. Warum? Damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hatte. Das ist den Teufel. Und alle die Befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Sklaverei verfallen waren. Also, der Herr Jesus musste Mensch werden, um uns zu erlösen. Denn nur ein Mensch konnte für Menschen sterben. Und darum musste er wirklich Fleisch und Blut annehmen und in den Tod gehen. Aber durch den Tod hat er den Satan zunichte gemacht, der die Macht des Todes hatte bis dahin. Und er befreite alle, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Sklaverei Satans und der Sünde verfallen waren. Und hier sehen wir das Prinzip von dem nächsten Blutsverwandten. Der Jesus musste unser Blutsverwandte werden, um uns erlösen zu können. Und dann habe ich hier weiter geschrieben, Ruth versinnbildlich die Gemeinde, die zur Hauptsache aus den heidnischen Völkern stammt und, obwohl völlig ohne Rechtsansprüche, in den vollen Segen Gottes eingeführt wurde, wie das in Römer 11, 25 bis 26 und Epheser 2, 11 und folgende ausgeführt wird. Und dann habe ich noch eine Liste gemacht, Gott, der Erlöser. In all diesen Stellen wird Gott genannt Goel, Löser, Erlöser. Und dazu gehört, wie wir gleich hier sehen, Hiob 19, Vers 25, wo Hiob schon sagte, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Aus einer Depression kommt er heraus und plötzlich leuchtet es auf, diese Gewissheit, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und da verwendet er genau dieses Wort. Und in all den weiteren Stellen wird Gott eben so bezeichnet. Und da müssen wir die Verbindung sehen zu diesen vier verschiedenen Aspekten des Erlösers. Freikauf des Eigentums, Freikauf des Verarmten, Rache, also aber gerechte Rache am Mörder und Heirat der Witwe. Und dann werden wir heute Nachmittag wirklich endlich mit Ruth 1:1 beginnen. Das war eine lange Einleitung, aber es ist so in der Mathematik. Mathematik ist ganz einfach, wenn man lange erklärt hat. Dann versteht man ganz schnell. Und so soll das uns auch gehen.